Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink.
Ja, und damit herzlich willkommen zur 67. Folge unseres Podcasts Zeltgespräche. Diese Woche wieder mit mir, Robert Klink, und mit Sebastian Breuer. Sebastian, ich grüße dich.
Ja, Robert, hi. Schönen guten Abend.
Ja, wir haben es mal wieder geschafft. Halbwegs pünktlich, Montagabend. Und wie war denn das Wochenende bei dir? Wie geht's dir?
Ja, mir geht's gut. Wochenende war auch nice. Also Wetter leider sehr durchwachsen. Ich war aber ja, wahrscheinlich bei euch auch.
Ne? Ja. Bei mir hat es sogar geschneit heute. Also so
heute noch, ja.
Hagelschneemäßig. Ja. Und ich glaube, morgen Nacht sind auch wieder -1 Grad in Essen. So, nachdem wir diese Wärmeperiode hatten mit Sahara-Sand, echt erstaunlich, wie das nochmal gekippt ist.
Ja, verrückt. Ich habe ja schon dieses vor ein paar Wochen hier meine Radtour gemacht, die 60 Kilometer. Da war ich jetzt schon sogar in der Isar schwimmen. Da hatten wir, glaube ich, hier 28 Grad. Und ich hätte mich dann auch schon auf die ersten Campingwochenenden gefreut. Und dann sehe ich einfach, dieser Nass-Schneeregen und Minusgrade, also echt ungemütlich. Deswegen am Wochenende auch nicht so viel draußen. Aber ich war mal wieder bouldern. Ich glaube, das ist das erste Mal in 24. Deswegen auch merklich schlecht. Aber ich finde es immer ganz geil, wenn man wieder bouldern geht. Da merkt man wieder alle Muskeln. Man merkt, dass man was gemacht hat. Ich finde es immer richtig geil, damit wieder zu starten. Also hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht.
Ja. Ich habe auch total Muskelkater gerade. Ich war auch am Samstag bouldern, auch sehr, sehr lange diesmal, weil ich eigentlich sogar an einem Wettkampf jetzt erst einmal teilnehmen wollte. Und das hatte ich dir schon erzählt, habe leider kam mit dem Termin durcheinander und war quasi eine Woche vorher dann da. Deswegen gehe ich da jetzt erst Samstag hin. Aber habe die Chance dann genutzt und auch ein bisschen trainiert. Und ja, ich finde Bouldern und Wandern und Camping, das ergänzt sich irgendwie alles so gut. Ne? Beim Camping kann man dann den Muskelkater vom Bouldern aussetzen und man trainiert ja beim Bouldern im Prinzip auch alles außer Beine. Ne? Und deswegen kann man dann immer auch trotzdem noch ganz gut wandern gehen.
Ja, ein bisschen trainiert man ja schon die Beine, ne? Dann musst du ja auch mitnehmen und gut anspannen. Also ich merke auch immer, wenn ich dann die Beine nicht nehme, dann komme ich auf jeden Fall nicht so hoch, als wenn ich dann die Beine wieder gut mit einsetze dabei. Ne?
Ja, ansonsten, ich war auch noch suppen dieses Wochenende.
Ah, geil.
Und ja, also das erste Mal so richtig, habe auch mein neues, spezielles Surf-Sub, was ich mir geholt habe, auch von Decathlon jetzt mal richtig eingefahren. Ich war ja schon im November einmal damit unterwegs und in Scheveningen wirklich zum Surfen, aber immer dann nur so 2-3 Stunden. Und jetzt hatte ich mal wirklich Zeit, auf Flüssen und Seen mal ein bisschen, ja, mich damit ganz vertraut zu machen, auch bei der normalen Fahrt. Das ist jetzt nicht so ganz schnell und stabil, also wie so ein Touring-Tracking-Sub oder Allround-Sub, sondern eben hat deutlich weniger Maße, deutlich weniger Liter und ist schon deutlich wackeliger. Und ich hoffe halt, wenn ich normal damit jetzt auf Gewässern gut fahren kann, dann hilft mir das auch wirklich bei starkem Wellengang irgendwie auf dem Meer. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, weil es einfach eine Challenge war und ein bisschen ungewohnter war.
Aber du stehst auch auf dem Brett quasi so wie sagt man das jetzt? Also seitlich. Du stehst nicht wirklich so in Fahrtrichtung, sondern du stehst quasi frontal auf dem normalen Sub oder hast du diese andere Surf-Stellung, sag ich mal?
Ja, das kommt drauf an. Also am angenehmsten ist tatsächlich beim normalen Fahren in der Mitte neben den Griffen parallel zum Board zu stehen. Das ist quasi einfach eine Kopie von einem Longboard-Surfbrett. Also ist sehr dünn, sehr steif auch und hat so eine kleine Kurve, auch so eine kleine Wölbung, damit man dann eben in den Wellen gut fahren kann. Und es gibt so eine Hybridstellung, ne, dass du halt eine Mischung aus beiden hast, ne, also diagonal stehst. Und damit kannst du einerseits, wenn dich eine Welle von hinten trifft, auch noch fahren, ohne dass dir das die Beine wegzieht. Ne, wenn man parallel stehen würde, wäre das der Fall. Aber du kannst auch dann gut noch stabil geradeaus fahren. Ne, und normal auch beim Surfen mache ich das so, dass ich erst parallel stehe, paddel und wenn die Welle mich gerade trifft, dann springe ich quasi um, gehe ganz nach hinten ans Board und stehe dann in dieser klassischen Surferstellung, weil du sonst einfach das Gleichgewicht nicht halten kannst.
Ja, richtig nice.
Ja, ansonsten schone ich mich immer noch so ein bisschen mit meinem Knie nach wie vor, also lauf echt wenig Schritte pro Tag. Ich muss aber sagen, ich merke jetzt gar nichts mehr von meinem Runner's Knee, was ich mir beim Schleswig-Holstein-Steig zugezogen habe. Ja. Ich weiß aber, dass wenn ich jetzt starten würde, dass ich da ganz schnell wieder Schmerzen bekommen würde. Deswegen schone ich mich da auf jeden Fall, mache auch täglich meine Dehnübungen und ich hoffe, dass das bis zur nächsten Trekking-Tour auf jeden Fall besser ist. Und wir hatten ja sogar original geplant, nächstes Wochenende mit dem Moselsteig weiterzumachen. Ja. Das müssen wir leider verschieben, weil ich bin mir sicher, dass ich da noch Schmerzen bekommen werde. Und ich habe das auch damals gemerkt, nachdem ich das auf dem Rheinsteig hatte, kam relativ schnell danach dann der Kungsleden.
Ja.
Und da hatte ich das einfach jetzt retrospektiv nicht vollständig auskuriert. Und na, da fing das ja extrem an. Und dadurch hatte ich dann wirklich Monate danach immer noch Probleme. Deswegen will ich das echt vorsichtig angehen und werde dann jetzt lieber Zeit auf dem Wasser oder beim Bowlern, wie gesagt, verbringen.
Ja, man will ja auch die Knie langfristig noch gesund halten, weil wir ja gerne lange dieses Hobby noch weitermachen wollen. Und ich habe ja, wenn ich mich zurückentsinne, in Schweden in den letzten Tagen, da bist du ja sehr unrund gelaufen auch. Ne? Und da kann man natürlich dann auch langfristige Folgen davon sehen, ne, wenn man da nicht drauf achtet. Ich wollte nochmal fragen, hast du denn schon mal irgendwie probiert, eine kleine Runde irgendwie wieder zu wandern oder zu joggen? Oder hast du noch gar nichts probiert mit dem Knie?
Ja, eigentlich nicht. Also es gab jetzt schon Tage, wo ich dann mal so 10.000 Schritte gelaufen bin im Alltag oder mal kurze Runden hier in meiner Siedlung. Da habe ich natürlich nichts gemerkt, aber das kann man natürlich nicht mit richtigen Touren vergleichen, wo man länger läuft, krasse Anstiege hat und auch einen Rucksack vor allem dabei hat.
Ja, ich frage das deswegen, weil ich bereite mich gerade so ein bisschen auf den Wings for Life Run vor, falls du davon schon mal gehört hast. Das ist so ein Charity Run, das geht an eine Stiftung, glaube ich, und da geht es darum, dass alle Leute laufen los und dann wirst du irgendwann von einem Auto eingeholt. Das heißt, du musst so schnell so weit laufen wie möglich und für jeden Kilometer wird dann, glaube ich, ein gewisser Betrag dann gespendet. Das ist weltweit, also ich glaube, weltweit laufen die gleichzeitig los und hast dann auch, kannst du so eine App runterladen, wenn du nicht in den Städten bist, wo es dann ist, und dann weißt du, wann du von dem Auto eingeholt wirst. Und letztes Jahr habe ich so 17 Kilometer geschafft, bis das Auto mich eingeholt hat. Aber ich bin halt in einem Startblock C gestartet und bis du dann erstmal in Fahrt kommst, dauert es ein bisschen. Deswegen wollte ich diesmal ein bisschen fitter sein, dann im B starten und vielleicht ja dann die 20 Kilometer oder 21 Kilometer packen, was dann so ein bisschen mein Ziel dafür. Und ich glaube, dass dann so ein Training natürlich auch auf Tracking-Touren vorbereitet, ne, diese Distanzen.
Ja, denke ich auch. Das transfert sich ja eigentlich immer ganz gut, also ne, generell die Kondition und alles, was man da erreicht. Ich merke das ja immer nach den langen Touren, dass man da auch beim Joggen eine bessere Kondition hat.
Ja.
Und ich werde das jetzt Mittwoch mal testen, da bin ich nämlich mit einem Kumpel zum Joggen verabredet. Ist jetzt vielleicht nicht die beste Idee mit dem Knie, aber das wäre jetzt so das Erste, wo ich mich rantrauen würde. Und da bin ich natürlich ganz gespannt, ob mir meine Fitness von den, ja, von der Schleswig-Holstein-Steig-Tour, die jetzt auch schon über 2 Wochen her ist, noch ein bisschen erhalten geblieben ist und ob ich da gut vorankomme von der Kondition her.
Also ich denke auf jeden Fall, also als ich das erste Mal joggen war nach der Hot Route, nach den 13.000 Höhenmetern oder was wir da gemacht haben, da die Beine wollten immer weiterlaufen. Also ich glaube schon, dass sich das sehr gut transferiert auf auch deine Jogging-Pace. Ist halt die Frage, wie schnell du dann läufst. Und ich glaube, wenn du richtig Gas gibst, dann ist es vielleicht ein bisschen anderer, ja, eine bisschen andere Leistungsabfrage. Aber ich glaube schon, dass man da ordentlich was merkt, was Positives, ja.
Da fällt mir noch ein, ich habe letzte Woche auch von einer Website erzählt, im Prinzip One Night Tent, und ich würde schon wieder mal eine Website empfehlen, nämlich fastestknowntime.com und da geht es eben um FKTs, die man im Prinzip ja hauptsächlich, also ich kannte die vorher immer nur von den großen Triple Crown Trails in Amerika, und da geht es eben darum, wie schnell man im Originalen so einen Long Trail im Prinzip hiken kann. Das gibt es mittlerweile aber auch für sehr viele deutsche Trails. Und da kann man im Prinzip sich anmelden einfach und im Prinzip sagen, wann man startet, das Ganze aufzeichnen mit dem Gerät seiner Wahl, ein paar Fotos machen und dann dort seinen Run dann eben posten und dann mit anderen konkurrieren. Und das ist zum Beispiel auch beim Baldeneysteig hier in Essen so, 26,4 Kilometer, glaube ich. Und der aktuelle Rekord ist dabei 1 Stunde 55. Das ist natürlich dann, ne, ein Trailrun, das ist nichts mehr, was man wandert. Deswegen für mich jetzt auch immer nicht so ganz spannend gewesen, weil ich lieber wandere. Aber für alle, die gerne joggen gehen, gerne Trailrunning machen, schaut einfach mal, was es auf der FKT-Seite in eurer Nähe für Trails gibt. Das gibt es zum Beispiel auch für den Rheinsteig. Mit ganz erstaunlichen Zeiten von, ich glaube, nur 1-2 Tagen oder so.
Krass,
also wirklich ganz verrückt, die 320 Kilometer. Aber finde ich sehr spannend und so eine neue Art, auch mal auf diese Trails zu gucken und ja, im Prinzip da auch eine Herausforderung zu suchen, wenn man möchte.
Ja, da würde ich auch mal gerne drauf gucken, was hier bei mir in der Umgebung in München, was da für Fastest Known Times für den ganzen Trails hier unterwegs ist. Das ist sehr interessant, das mal zu sehen.
Ja, da wird auch bestimmt viel los sein bei dir in den Alpen. Da gibt es so viele Trailruns und Trails, also wahrscheinlich eine sehr große Community.
Gibt es auch dann, also ist Fastest Known Time alles, was zu Fuß ist, oder gibt es dann auch Mountainbike, Gravelbikes?
Gute Frage. Ich glaube, da geht es jetzt eher um Wandern und okay. Trailrunning. Also ja. normal im Standard standen auch immer längere Trails im Vordergrund mit 1000 plus Kilometer, weil das ist auch das, was ich spannend finde. Da geht es dann nicht nur darum, wie ausdauernd und schnell du rennen kannst, sondern auch wie effizient machst du deine Pausen, wie effizient ist dein Equipment, dein Rucksack, ne? Wie machst du die Übernachtungen, wie machst du das mit der Verpflegung.
Ja.
Das sind Dinge, die ich spannend finde. Deswegen verfolge ich auch immer super gerne die PCT-FKTs, um damals zu lesen, wie haben die Leute das gemacht, und der aktuelle Rekord wurde jetzt, glaube ich, letztes Jahr oder war das dieses Jahr gebrochen mit Schnitt von, ich glaube, 45 Meilen pro Tag, ne? Und das ist natürlich bei dem Gelände beachtlich. Und
45 Meilen pro Tag.
Ja, und das über 4.500 Kilometer, ne? Das muss man sich mal vor Augen halten, und ich weiß jetzt die Zeit nicht aus dem Kopf, aber ich glaube, es waren so 40 Tage dann die er gebraucht hat, und die normale Zeit ist ja schon so 4 Monate beim PCT, wenn man gut unterwegs ist. Also unglaublich, was manche Leute so sportlich schaffen.
Ja. Ja, hättest du dann deinen Schleswig-Holstein-Steig auch dann noch über diese 40 Tage so pushen können?
Eigentlich keine schlechte Idee. Also ich habe auch jetzt sehr viele Meldungen wieder bekommen seit der letzten Woche, dass ich mal den Trail jetzt endlich posten soll, also die GPS-Route. Es gibt anscheinend sehr viele Leute, die den auch gerne laufen würden. Das freut mich, und ich werde das auch machen. Ich will allerdings erst das Video veröffentlichen und die Überarbeitung vornehmen. Das dauert noch leider 1-2 Wochen. Und dann, ja, wie gesagt, ich freue mich über jeden, der das läuft, der dann gerne auch Rückmeldung gibt und vielleicht ja auch meine Zeit dann schlägt. Das könnte man ja dann, könnte ich tatsächlich auch mal auf dieser FKT-Seite eintragen. Also gar keine schlechte Idee.
Na, ich werde die auf jeden Fall erstmal nicht schlagen, deine FKT, glaube ich.
Ja, ansonsten habe ich auch noch ein paar News und Dinge, über die wir sprechen können. Was sagst du denn zum Thema Nosferatu-Spinne, Sebastian? Ist das, also ich hoffe, du hast es mitbekommen.
Nee, habe ich tatsächlich nicht.
Okay, ich dachte, das wäre jetzt als Tierexperte so ein Thema, was dich jetzt auch beschäftigt hat.
Nee.
Auf jeden Fall ist es ja so, dass die Nosferatu-Spinne, die ja eigentlich aus Afrika und dem Mittelmeerraum kommt, jetzt auch dem Klimawandel und wahrscheinlich auch anderen Umständen geschuldet, sich sehr breit in Deutschland macht. Und es ist eine große Spinne, die eher an australische Spinnen erinnert und die auch teilweise gefährlich und giftig sein kann. Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf genau, wie gefährlich und wie giftig, ist aber auf jeden Fall ein Thema, was viele beschäftigt. Vor allem, denke ich, aus Ekelgründen.
Ja.
Und die ist jetzt wirklich stark verbreitet hier. Und man kann sich da, glaube ich, darauf einrichten, dass wir damit mehr Kontakt haben werden in den nächsten Jahren. Und ich frage mich halt, wie stark die auch so in den Wäldern vertreten ist. Weil aus den Ursprungsgebieten ist die halt in Wäldern häufig vertreten. Und jetzt, glaube ich, aufgrund der Zeit, weil es auch noch relativ kalt war, kommt die eben hier in Deutschland in viele normale Wohnungen und Häuser rein. Und ich bin auf den Moment gespannt, wo man die vielleicht das erste Mal morgens an seiner Zeltwand findet.
Ja.
Und das ist natürlich schon eine andere Hausnummer als unsere klassischen Weberspinnen, die wir hier so haben. Ich glaube, du schaust dir gerade Bilder an, oder?
Ja, ich schaue mir das gerade mal an. Also natürlich interessiert mich da sehr, wie giftig die auch ist. Aber der Biss wird ungefähr so schmerzhaft wie ein leichter Wespenstich beschrieben. Okay. Aber ein Wespenstich tut natürlich auch schon ordentlich weh. Ne? Aber es ist natürlich erstmal gut, dass sie jetzt nicht tödlich ist. Das wäre noch ein bisschen krasser. Ne? Aber klar, solche großen Spinnen. Ne? Und ich glaube auch, dass halt andere Krabbeltiere wie auch Zecken halt noch viel häufiger vorkommen. Das ist ja, glaube ich, sogar Zecken in Schleswig-Holstein da oben. Ja,
eine Menge, wirklich. Also das ist echt dieses Jahr auch ein großes Thema, Zecken. Ja. Ne? Vor allem auch mit den neuen FSME-Risikogebieten. Das habe ich mir hier auch noch aufgeschrieben.
Ja.
Wenn ihr rausgeht, ich würde das jetzt echt nicht auf die leichte Schulter nehmen. Nee. Also gerade auch Gebiet um den Rheinsteig ist auch FSME-Risikogebiet jetzt teilweise. Holt euch einfach jetzt einmal Permethrin von Amazon oder wo auch immer. Ich würde da No-Bite empfehlen. Ist ein Produkt, was ich selber oft verwendet habe. Ist ein Spray. Das sprüht ihr auf eure Schuhe, auf eure Gaiters und ansonsten auch gerne auf die Kleidung. Aber vor allem halt Hose und Schuhe. Und das sorgt dafür, dass die Zecken im Prinzip sofort ablassen von euch, wenn sie an euer Material kommen. Das ist giftig, das stinkt. Aber das hilft wirklich. Und das hält auch sehr lange. Und das würde ich auf jeden Fall jedem raten, der jetzt im Frühling fort in die Natur zu gehen. Ich hatte wirklich sehr viele Zecken. Ich musste mich täglich absuchen. Ich hatte direkt am ersten Tag 2-3 Zecken an den Beinen, habe die immer rechtzeitig abschütteln können, als sie noch hochgekrabbelt sind, bevor die sich festgebissen haben. Aber ja, also es gibt wirklich Waldstücke und Flächen, wo die unglaublich viel vorkommen, wo man nur einmal durchgeht und garantiert dann das Bein voller Zecken hat gerade.
Ja, und geimpft sind ja beide auch, ne? Da, dagegen ist es schon mal gut.
Haben wir auch schon oft drüber gesprochen, genau.
Ja, aber Borreliose ist ja auch ein Risiko und du hast das ja auch direkt schon einmal bekommen.
Ja, mein erster Zeckenbiss war direkt mit Borreliose verbunden.
Bei meinem Dad tatsächlich auch. Also die sind anscheinend sehr ansteckend, damit es sehr schnell geht. Ne? Mhm. Also das ist, mit denen ist echt nicht zu spaßig. Ich habe mehr Angst vor den Zecken halt als vor diesen Spinnen, auch wenn die Spinnen halt ekliger aussehen. Aber die Zecken sind halt echt krasse Biester. Ich habe mal gesehen, dass jemand, der hat sich so so krasses Klebeband um die Beine gemacht, dann sind die Zecken halt oben an dem Klebeband dann kleben geblieben, bevor sie dann weiter hochgelaufen sind. Ist dann vielleicht eine Lösung ohne Permethrin. aber ja, das ist auf jeden Fall heftig in Deutschland. Ne?
Es gibt auch ein total interessantes Video von Kai Sackmann, wie zu vielen anderen Themen, auch zum Thema Zecken, wo er einfach mal in den Wald geht und dann, also das wissen viele Leute auch nicht, es gibt ja immer das Gerücht, dass Zecken, oder so hat es meine Mutter mir auch früher erklärt, dass die sich von den Bäumen fallen lassen oder von Ästen. Ne? Das ist im Standard nicht so, sondern die sitzen eben hauptsächlich auf Gräsern und auf anderen Feldern und strecken quasi ihre Hände aus und stehen auf ihren Füßen. Ich beschreibe es mal ganz einfach. Ja. Und sobald man Streifkontakt hat, halten die sich fest, ne, und kommen dann eben auf deinen Körper. Aber im Laub, gerade im Wald, sind auch unglaublich viel Zecken, fast noch mehr. Ne? Und das wissen halt viele nicht. Und wenn man sich auch mit einer Decke auf den Laub setzt, dann dauert es nur ein paar Sekunden, bis die Decke voll mit Zecken ist. Und das zeigt ja in diesem Video auch ganz gut, wie schnell das geht. Das ist also kein Schutz. Ne? Und gerade als ich auf dem Schleswig-Holstein-Steig da am ersten Tag so starken Zeckenkontakt hatte, hat das so ein bisschen, ja, immer meine Pausen so ein bisschen schlecht gemacht, weil es gibt da nicht viele Bänke. Und ich hätte mir einfach manchmal gewünscht, ihr kennt das sicherlich auch, wenn man sich im Sommer einfach so mal auf die Wiese wirft, ins Gras legt, vielleicht ein bisschen döst und sowas, aber da hat man halt gar keinen Spaß dran, wenn man weiß, es ist gerade Zeckenzeit. Das kann man einfach nicht machen. Und man muss auch wirklich ganz stark auf den Trails bleiben, konnte dann teilweise auch nicht daneben laufen. Und das hat mich so geärgert, dass ich mal gegoogelt habe, wo gibt es eigentlich keine Zecken in Europa? Und die Antwort ist, es gibt überall Zecken. Und ich weiß nicht, also ich finde es echt schade einfach. Ne? Da kann man halt nichts machen und man muss immer ein Auge aufhaben, jetzt gerade im Frühling.
Ja, und auch wenn du dann vielleicht sehr weit nördlich gehst, dann kann ich mir vorstellen, dass da dann vielleicht weniger sind, aber dann hast du natürlich die krassen Moskitoschwärme dann, wenn da weniger Zecken sind vielleicht, ja.
Ansonsten möchte ich noch ein kurzes Shoutout zu Marcel geben. Mhm. Der hatte mir nämlich schon vor einigen Wochen bei Instagram geschrieben, habe leider aufgrund meiner eigenen Tour in Schleswig-Holstein nicht geantwortet. Er ist aber jetzt Ende März, Anfang April auf dem West Highland Way gestartet, hat mir sogar dann auch ein Bild geschickt. Deswegen, ich hoffe mal, die Tour ist gut gelaufen. Das Bild war von Tag 3. Und Sebastian, rate, wo das Bild aufgenommen wurde. Er hat nämlich gesagt, das müsste euch bekannt vorkommen.
Hat er es etwa an der Bridge of Orki aufgenommen?
Ja, genau. Genau, am Orki River auf unserer Seite, auch von dem Fluss, nur auf der anderen Seite von dem Weg. Ja. Na, also, wenn du dich erinnerst, wir sind ja rechts von dem Brückenübergang rübergegangen, er war jetzt links. Und auch mit einem MSR-Zelt, sieht aus wie das Elixir, ich glaube, es war aber das Carbon Reflex oder das Freelight. Und das ist natürlich für alle originalen Fans hier vom Podcast, die wissen, in den ersten Folgen hatten wir immer ein Foto drin von diesem Spot. Da lagen Sebastian und ich halt an diesem Spot auf dem West Highland Way. Deswegen schöne Erinnerung auf jeden Fall. Danke auf jeden Fall. Und ich hoffe, Marcel, dass du den Trail gut und heile überstanden hast.
Ja, das ist super spannend. Also das ist natürlich ein Trail, den wir immer mal wieder machen wollen. Einfach mal zu gucken, wie ist jetzt der Trail mit unserem neuen Equipment? Können wir da viel schneller durchgehen? Wie ist das so? Und auch mit dem Mehrwert an Erfahrung, den wir jetzt haben. Ne? Also
ja.
Da hatte ich ja den Trenchfoot auch noch. Ich lag da im Zelt, war völlig in Delirium, es war kalt und wir mussten das Zelt ja so lange aufbauen, weil wir erst das Innenzelt, dann das Außenzelt oder auch andersrum, weiß ich gar nicht mehr genau. Dann hatten wir noch das Mäuseproblem, weil wir das Essen nicht richtig weggepackt haben. So viele kleine Fehler, die wir da gemacht haben.
Ein Poncho-Problem, den wir alle fünf Minuten aus- und anziehen mussten.
Ja, es waren so viele Fauxpas, die uns da passiert sind. Deswegen hätte ich einfach nochmal Bock, weil es landschaftlich halt super schön war.
Und wir haben es dann auch nicht dokumentiert damals. Ne? Also fotografisch unglaublich gut. Ja. Wir haben ja beide auch ein Fotobuch davon erstellt. Aber ich würde natürlich gerne noch mal ein Video darüber machen. Wir raten ja auch immer allen, das ist die perfekte Einsteigertour. Ist es wirklich. Und das sollten wir echt mal in Angriff nehmen. Und ich habe auch super Lust, wieder auf Fort William da anzukommen. Das ist eine super schöne Stadt. Ich habe Lust auf den Loch Lomond. Ich habe Lust auf den einen Campground. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Irgendwas mit B, wo man dann ankommt und da wirklich 30, 40 andere Leute schon zelten und man dann diesen Pub hat. Ja. Wo es auch super leckere Burger gab und man dann einen schönen Abend verbracht hat. Und das stimmt einfach alles am West Highland Way. Es ist unglaublich schön. Man macht da alles legal. Man hat nur nette Leute. Wahnsinn. Ich habe auch einen Kumpel, der fliegt jetzt nächste Woche nach Schottland und verbringt auch Zeit am Loch Lomond. Du erinnerst dich an diese schönen Lodges, an die wir vorbeigekommen sind, die aus Holz sind. So einer hat er sich gemietet, wird da Zeit verbringen, auch in Fort William. Und ja, wunderbar. Also wenn ihr dieses Jahr noch ein Ziel sucht für einen Trekking Trail, dann plant 5 oder 6 Tage West Highland Way ein. Ja. Das ist eine wunderbare Erfahrung auf jeden Fall.
Und guckt vorher auf den Miji-Radar. Das natürlich. Ja.
Genau, Skin So Soft, ne, auch noch der Tipp. Ja, ansonsten, ich habe ja immer eine Halterung an meinem Trekkingstock, um mich selber dabei zu filmen. Haben mich auch schon viele nachgefragt. Ist sehr praktisch. Ich möchte natürlich keinen eigenen Selfie-Stick mitnehmen, wenn ich schon einen Stick in Form eines Trekking-Poles dabei habe. Und da gab es eben ein Produkt, das nennt sich Self-Ski. Das war eigentlich für Skistöcke gedacht, womit man dann eine GoPro oder ein Handy befestigen kann. Habe ich ganz lange genutzt. Aber leider jetzt erneut zum zweiten Mal kaputt gegangen auf dem Schleswig-Holstein-Stock direkt an Tag 1. Und das Produkt gibt es anscheinend nicht mehr. Es wird nicht mehr gefertigt, man kann es nirgendwo mehr kaufen. Deswegen musste ich mich nach einer Alternative umsehen und bin jetzt auf die GoPro-Halterung gekommen, die eigentlich für Mountainbikes und Motorräder gedacht ist. Und da gibt es eine Variante für einen breiten Poleumfang und eine für einen schmalen. Und das kann ich euch sagen, das Ding ist noch besser, noch stabiler. Wenn man sein Handy daran befestigen will, braucht man allerdings so eine Adapterklemme, müsst ihr einfach mal googeln. Und ja, dann hat man wirklich eine wunderbare Lösung, um unterwegs auch mal schöne Fotos machen zu können. Ich nutze das auch teilweise. Ich befestige meine Kamera am Pole, steckt den Pole in die Erde und dann hat man quasi wie ein Stativ. Also auch super praktisch. Kann ich jedem empfehlen, der auch mal unterwegs wirklich mit dem ultraleicht Gedanken auch ein paar Fotos und Videos machen möchte.
Ja, toll. Was ist denn das denn für ein Material? Einfach ein Aluminium oder ein Metall? Weil die anderen waren ja aus Plastik, die da kaputt gegangen sind, oder?
Ja, das ist auch nicht alles aus Metall. Die Schraubverschlüsse sind aus Metall. Meine Handyhalterung, wo man das reinklappt, ist auch aus Metall. Mhm. Aber das eigentliche Teil ist aus Kunststoff, aber wirklich dichter, würde ich einfach sagen. Und wirkt auf jeden Fall dicker und bruchsicherer.
Ja, alles klar.
Ja, ansonsten noch eine News zu Decathlon. Da hatte ich ja vor einigen Wochen von der neuen Isomatte erzählt, der isolierenden Variante von der MT900. Ne, super Produkt, deutlich günstiger als die Neo-Air-Produkte, 100 Euro. Dafür ein bisschen schwerer, aber auch einen wirklich tollen Airwert. Und ich habe jetzt ganz viele Erfahrungsberichte bekommen auch und Leute haben mir erzählt, wie gemütlich die Matratze ist, wie zufrieden die auch mit der Form sind. Deswegen würde ich das jetzt auch als offizielle Empfehlung rausgeben, da war ich mir letztes Mal nicht so sicher. Ich habe die noch nicht selber getestet, aber alle Meinungen auch in den Foren sind wirklich positiv. Deswegen ist das eigentlich wahrscheinlich der neue Goldstandard für alle, die ins Hobby einsteigen wollen und die vielleicht jetzt nicht die 220 Euro für die Neo X Lite bezahlen möchten, dann könnt ihr wirklich beruhigt dieses Decathlon-Produkt nehmen, von den Werten super und vom Preis auch und anscheinend jetzt auch von der Verarbeitung und ja, von der Produktionsqualität.
Und da gibt es dann auch nicht dieses Problem mit diesem Blow-Up-Effekt, wie bei der Neo X Lite, das kam noch nicht zu tragen?
Habe ich bis jetzt noch nicht gelesen, ne? Ich will es aber nicht ausschließen, aber ich glaube, bei sowas ist Decathlon auch ganz, ganz kulant. Also bei Thermarest ist es ja auch kein Problem. Ich konnte meine auch Jahre später noch da zurückgeben. Und ich kann mir das bei Decathlon auch nicht anders vorstellen.
Okay.
Ja. Da wollte ich dich noch fragen, hast du auch diese Woche von ganz vielen Leuten dieses Helium-Ballon-Video bekommen, wo jemand so einen riesigen Helium-Ballon an dem Rucksack befestigt hat? Ich habe das bestimmt 7 Mal bekommen von unterschiedlichen Leuten. Ja. Hast du das auch bekommen?
Ja, ich habe es dir, glaube ich, auch geschickt, oder? Ich
weiß nicht mehr genau. Auch geschickt, okay. Ja, ist natürlich eine witzige Idee, ne? Und auf den ersten Blick wirkt das echt cool. Ne, wenn du einfach dein ganzes Rucksackgewicht da entlastet hast und dann läufst. Mhm. Aber man muss natürlich bedenken, sobald da ein Windstoß kommt, der aus der falschen Richtung kommt, dann weht dich das natürlich wegen der großen Fläche vom Trail. Ich glaube, wenn es regnet, wird der Ballon dann auch irgendwann auf den Boden gedrückt werden. Und es ist ja auch bei Helium gerade so, Das ist eine der, ich glaube, die zweitseltenste Ressource gerade auf der Welt und die ist auch begrenzt. Wir können die nicht unendlich produzieren, deswegen sollte man die vielleicht auch nicht für sowas dann irgendwie verbrauchen, aber dennoch auf jeden Fall eine witzige Idee. Und ich hätte gar nicht vermutet, dass diese Masse an Helium schon reicht, um so einen 5-6 Kilo Rucksack hochzuheben. Also ist ja noch vergleichsweise klein. Ich hätte mir gedacht, hätte mir vorgestellt, dass der Ballon viel größer sein müsste.
Ja, mal gucken, was man dann für eine Heliummasse an so einen Deuter 20 Kilo Rucksack dranhängen muss, dass der irgendwie ein bisschen angehoben wird, ne?
Genau, dann müsste es wahrscheinlich mit Antrieb dann effektiv noch sein.
Aber die Idee ist ja gut. Vielleicht gibt es da noch irgendwie eine Innovation, dass es dann nicht so windanfällig ist, ja? Und dann kann alle mit so einem Heliumballon rumlaufen und sind schwerelos bei dem Rucksack.
Genau, genau. Vielleicht noch zwei neue Produkte, die jetzt gelauncht sind. Mhm. Einerseits noch ein neues von Zipex, das FreeZip 2-Person Freestanding Tent. Ist interessant, ist ein Kuppelzelt, was freistehend ist, hat also zwei lange Carbon-Poles diagonal und hat einen Zipper, also einen Reißverschluss. Man muss sich das eigentlich so vorstellen wie unser Tarptent Double Rainbow LI. Es wiegt auch genau gleich viel, 890 Gramm, ein bisschen mehr, ist dafür, glaube ich, ein bisschen breiter. Aber vielleicht für alle, die sich für diese Art von Zelt interessieren, wirklich viel Komfort, gute Sitzhöhe, Freestanding, hat Zipex jetzt ein Produkt und das hat definitiv noch dort in der Palette gefehlt. Wir hatten von dem Dublex immer eine Freestanding-Variante. Das war aber dann auch nicht so super sinnvoll, fand ich, weil das hat viel von dem Selling Point vom Duplex irgendwie kaputt gemacht. Man musste da extra dann diese Stangen von außen befestigen. Mhm. Und das finde ich eine super Erweiterung für das Sortiment auf jeden Fall. Könnt ihr euch mal angucken.
Ja, du hast auch gesagt, es hat eine gute Sitzhöhe. Das finde ich immer super wichtig. Also das ist der Luxus jetzt bei unserem Zelt. Ich glaube, das ist bei uns 1,20 oder so. Also das ist ultra viel sagen. Wert kann für das sein, ja. Für das Raumgefühl, dass man sich halt so aufsetzen kann und da immer noch ein bisschen Platz nach oben hat. Also die Breite ist mir da gar nicht so wichtig, wir passen ja gut da rein. Ja. Aber die Höhe, die finde ich halt echt krass wichtig und das ist top, dass es bei uns ist. Deswegen, wenn es beim Zipex auch so ist, finde ich es echt nice, dass die da so ein Produkt rausgebracht haben.
Ja, sieht wirklich interessant aus. Also wäre vielleicht jetzt sogar meine erste Wahl, wenn ich hier nicht schon das Double Rainbow hätte.
Ja.
Und ob wir genug Platz in dem Zelt haben werden in Zukunft, in der nächsten Wintertour, müssen wir noch mal schauen. Wir haben jetzt beide die Large- und Regular-Wide-Variante von den Isomatten. Und da könnte dann von der Breite das schon ans Limit kommen, glaube ich.
Ja, ich merke ab und zu mal, wenn wir dann so sehr nach außen schlafen, dass dann ein bisschen dieses Mesh halt schon unter dieser Regenschutzplan außen hinterher lugt. Ne? Also wenn es mal richtig krass regnet und dann von der Seite kommt, das ist schon ein bisschen Limit, wenn wir beide die Regular-Wide haben, ja.
Ich habe jetzt übrigens den Tracking Pole auf meiner Schleswig-Tour nochmal 1 Zentimeter weiter gemacht, also eigentlich über dem Maximalwert. Das hat immer noch für mich robust gewirkt und das hat nochmal deutlich mehr Breite gebracht und auch dafür gesorgt, dass der Stoff weniger weit reinfällt. Und dann habe ich auch die Flaschen immer noch benutzt, um, wenn ich jetzt alleine darin war, die Seitenwände ein bisschen wegzuhalten. Ja. Also man kann da schon ein bisschen tricksen, um gegebenenfalls sein Zelt auch von innen noch ein bisschen zu erweitern.
Ja.
Okay, und natürlich allerletzte Produktnews. Wir hatten ja auch letztens noch über Schuhe mal wieder gesprochen. Unter anderem die Hoka Speed Goats. Ne? Sehr beliebt, super Standardprodukt. Ich würde es als Alternative von Hoka zu den Ultra Lone Peaks wirklich sehen.
Ja.
Ne? Genau wie die Olympus im Gegensatz zu den Hokas stehen. Also alle, die normale Trailrunner suchen, mit normal dicken Boden, sag ich mal, Meshgewebe, guter Fassung, die können die Speed Goats nehmen. Und da kommt die neue Version jetzt ab Juni raus, die Version 6. Und da wurden einige Probleme wirklich gelöst. Und das Produkt wird deutlich verbessert. Mhm. Es gibt jetzt ein neu gewobenes, robusteres Obermaterial. Und es wird ein neuer Schaum verbaut, der deutlich langlebiger sein soll als die Sachen, die bei Altra verbaut werden.
Sehr schön.
Also Thema Nachhaltigkeit. Ne? Ja. Und das ist ja wirklich etwas bei den Olympus, was mich auch sehr stört. 600 Kilometer ist echt wenig, ne, wenn man danach schon merkt, dass die Dämpfwirkung deutlich geringer ist. Ja, würde mir das besser gefallen, wenn es da andere Schaumarten gibt, die dann vielleicht das Doppelte wirklich halten.
Ja, und du hast ja auch gesagt, die haben ein robusteres Obermaterial auch noch. Also das ist ja was bei mir, bei den bei allen Altra-Schuhen als erstes geht. Also wie ist denn eigentlich dein Obermaterial gerade nach der Schleswig-Holstein-Tour bei den Olympus? Ist das Obermaterial noch gut oder auch schon ein paar Risse drin?
Ja, eigentlich sehen die Schuhe aus wie neu noch, von oben, muss ich echt sagen. Da ist nichts dran. Es gibt eine Stelle, da ist so ein kleiner Riss drin, aber nicht im Mesh, sondern wirklich ja, in dem, ich weiß nicht, was das für Material ist, ne? Okay. in einem stabileren Teil. Ja. Ich glaube, da bin ich aber irgendwo hängen geblieben.
Okay.
Die Wirkung von dem Boden, also die dämpfende Wirkung, ist jetzt schon deutlich geringer. Also ich hätte eigentlich schon vor dem Schleswig-Holstein-Steig wahrscheinlich neue Schuhe holen müssen, aber spätestens jetzt nach dem Steig werde ich mir ein zweites Paar zulegen. Mein aktuelles natürlich nicht wegwerfen, sondern das für Tageswanderungen, für Jogging-Touren und so benutzen. Aber jetzt, wenn ich weiß, ich mache einen Weekender oder länger, dann nehme ich auf jeden Fall dafür das neue Paar.
Ja, alles klar.
Okay, noch eine Zuschauerfrage oder Zuhörerfrage von Jana, die jetzt auch den Fisherman's Trail laufen möchte. Übrigens, schön. Fisherman's Trail ist richtig populär geworden. Als wir den gelaufen sind, da war das gerade noch so ein, ich fand zumindest, Nischenthema. Und jetzt lese ich und höre ich von überall, dass die Leute den Trail laufen wollen. Und ja, war ja auch super schön. Und sie fragte auch nach der Schuhwahl, weil sie anscheinend vorher immer auch auf dem Camino mit Lederschuhen unterwegs war. Na, da raten wir sowieso immer von ab, aber wenn die Leute damit gut klarkommen und vor allem auch, wenn sie da Knöchelprobleme zum Beispiel hatte, das geht nämlich auch darum in der Frage, da fragt sie im Prinzip, welche Schuhe sie auf dem Fisherman's Trail benutzen könnte. Ob es da vielleicht Sinn macht, ein zweites Paar mitzunehmen, also leichtere Schuhe, Trailrunner, und ob Gaiters Sinn machen und ob man da lieber eine niedrige Knöchelhöhe nimmt bei den Schuhen oder eine hohe Knöchelhöhe? Was würdest du da raten?
Bisschen schwierig, also mit der Knöchelhöhe, wenn sie jetzt schon Probleme mit den Umknicken hat. Wenn du im Sand läufst, ich weiß ja nicht, ob die Trekking Poles mit hat, kann man natürlich umknicken im Sand, ne, wenn es da Unebenheiten gibt. Zwei Paar Schuhe würde ich auf keinen Fall mitnehmen. Ja. Ist einfach viel zu schwer. Vielleicht eben noch so ein Camp-Schuh, den du dir da aus deinen eigenen Sitzkissen baust, das kann ich vielleicht noch sagen. Wir sind natürlich beide mal für Trailrunner, also würde ich jetzt gegen die Lederschuhe sagen. Ich würde dann halt empfehlen, es gibt ja die Altra-Schuhe mit dem also die sind dann über die Knöchel, die bieten auch so ein bisschen Schutz. Also die gibt es für alle Versionen, für die Olympus, für die Lone Peaks gibt es die als höhere Version. Das kann man natürlich da empfehlen. Und Gaiters zu 1000%. Also da ist ja so viel Sand in die Schuhe gekommen. Das Problem ist halt auch, dass die Altras, die wir hatten, die haben ja hinten an der Hacke so ein kleines Overlay, was so ein bisschen raussteht. Und da hat sich dann immer so ein bisschen Sand eingesammelt, der dann immer quasi reingeschaufelt wurde. Ne? deswegen geht es auf jeden Fall. Sonst gerne Trailrunner mit Knöchelschutz nehmen oder einfach raussuchen. Und dann ist man damit gut bedient. Aber auf keinen Fall zwei Schuhe mitnehmen.
Sehe ich genauso. Lederschuhe sind da wirklich völlig fehl am Platz, na, auch wegen dem Klima. Es ist so warm, man möchte da nicht so schwere, dicke Schuhe haben und mehr als ein Paar braucht man einfach nicht. Da ist man wesentlich besser mit schnell trocknenden, leichten Trailrunnern beraten. Und meine persönliche Empfehlung ist es, mit Trekking Poles zu laufen, dafür dann Schuhe zu nehmen, die eine große Sohlendicke haben, wie zum Beispiel die Hoka Bondi oder die Altra Olympus, weil es das Laufen durch Sand dann auch angenehmer macht, weil du natürlich einen größeren Abstand zum Sand hast und dann auch weniger reingeht. Und dann keine hohe Knöchelhöhe zu nehmen, weil man durch die Trekking Poles auf jeden Fall genug Stabilisierung hat. Aber wie du sagst, auf jeden Fall Gaiters nehmen. Ja. Und wenn man sich dafür Altra entscheidet, würde ich auch die Altra Trail Gaiter nehmen. Bei Hoka würde ich dann lieber zu den Dirty Girl Gaiters greifen, weil die ein bisschen universeller befestigt werden können.
Ja, genau. Du hattest ja damals deine Dirty Girl Gaiter bei den Hoka Bondis einfach unter die Hacke geklemmt, glaube ich. Ja,
genau.
Ja, und die waren da sehr schnell kaputt, ne?
Ja, also ich habe die echt nicht gut befestigt. Da hätte man im Prinzip besser machen können. Ja, genug dazu. Ich wollte eigentlich noch ein paar Sachen zum Schleswig-Holstein-Steig erzählen, aber ich muss wirklich sagen, ich weiß erstens nicht genau, was ich alles schon letzte Woche erzählt habe. Und es ist auch ein paar Wochen schon vergangen. Ich bin aber noch beim Videoschnitt und jetzt gerade ungefähr bei der Hälfte. Ich werde das diese Woche wahrscheinlich fertigstellen. Deswegen würde ich sagen, ich mache einfach erstmal fertig und dann werde ich sicherlich noch ein paar Anekdoten dann zu erzählen haben. Und dann können wir noch mal darüber sprechen.
Sehr gerne.
Ansonsten haben wir uns heute das Thema überlegt. Wir reden ja so gerne über unser Lieblingshobby, das Ultraleicht-Tracking. Und wir wollten einfach mal ein bisschen kritisch auch sein und mal sich die Frage stellen, was gibt es denn Negatives eigentlich zu sagen am Ultraleicht-Tracking? Also wann möchte man vielleicht nicht ultraleicht sein oder wann muss man da stark auf Komfort verzichten? Was gibt es da Negatives zu sagen, wo vielleicht das normale Tracking mit 20, 30 Kilo oder andere Formen von diesen Weitwanderungen besser ist? Was sind vielleicht deine Gedanken da generell erstmal zu, Sebastian? Also ich muss vorab sagen,
ja,
mir ist es schwer gefallen, weil ich natürlich vielleicht da auch so ein bisschen voreingenommen bin und mir eigentlich nur zu 90% Vorteile einfallen. Aber ich habe ein paar Punkte notiert, die auf jeden Fall auch nachteilig sind und wo man vielleicht sagt, das ist nicht für jeden zum Einstieg die beste Lösung, direkt ultralight zu werden.
Ja, da gebe ich dir auch recht. Ich fand es schwer, da Punkte aufzuschreiben. Und es ist auch sehr, ja, ich sag mal, eine persönliche Meinung einfach von mir. Und ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, das passt jetzt gut zu deinem fastest known time, ist eben die Schnelligkeit. Ne? Also wir planen ja oft dann unsere Reisen, dass wir also möglichst viel im Jahr auch schaffen, viele Touren schaffen. Und dann planen wir halt, dass wir dann unsere 30 bis 40 Kilometer laufen. Und das kann natürlich dann auch manchmal dazu kommen, dass man halt sehr schnell durch diese Gegenden durchläuft. Wir können ja die Geschwindigkeit machen. Und dass wir dann auch nicht irgendwie noch mal einen Tag oder ein paar Tage halt vor Ort in der Gegend sind oder mal da ein bisschen noch einen Tag campen, sondern wir laufen da durch. Wir haben das gut durchgetaktet, wir haben das geplant. Und dann kann es halt für Leute sein, die das Land wirklich dann erleben wollen, noch ein bisschen Zeit dafür bringen wollen. Dann ist es vielleicht ein bisschen zu schnell. Und ist ja auch diese Prämisse, wir müssen es immer schneller, sportlicher machen. Das ist auch gesagt, die fastest known time. Da ist dann wieder diese Competitiveness drin und wer kann jetzt im PCT so schnell laufen? Ist natürlich krass, dass Menschen das schaffen, aber du willst ja den PCT auch erleben und nicht in 40 Tagen da durchrennen. Ne? Also das ist dann, wie gesagt, persönlich und ich würde den PCT vielleicht eher innerhalb von 4 Monaten genießen, anstatt durchzurennen. Genau.
Da stimme ich dir voll zu. Also das ist auch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, dass man halt dazu tendiert, weil man es einfach durch das leichte Gewicht kann, eben schnell Kilometer abzureißen, schnell ans Ziel zu kommen. Und gerade wenn man ans Ultralight denkt, da geht es viel um Optimierung und Effizienz, ne, was mir auch an diesem Hobby so gut gefällt. Mhm. Und das überträgt man dann gedanklich natürlich auch auf den Trail.
Ja.
Aber man muss auch dazu sagen, das ist ja ein Problem, was man sich selber macht.
Ja, klar.
Du bist halt dazu gezwungen, wenn du einen schwereren Rucksack hast, langsamer zu laufen und mehr Pausen zu machen und weniger Tageskilometer zu haben. Aber man kann sich selber regulieren. Und ein gutes Beispiel dafür, und ich zitiere es, glaube ich, oder ich sage es bald jede Folge, aber ist mal wieder Kai Sackmann. Weil er hat mit dem Ultralight ja auch relativ spät angefangen. Ne? Kam aus dem Survival, hat dann 5-6 Jahre klassisches Tracking betrieben und hat dann Spaß am Ultralight-Tracking gefunden. Also die normale Entwicklung eigentlich, wie das bei den meisten ist. Und dann, seine erste Tour war dann Rheinsteig und dann Moselsteig. Und dann fing er wirklich an, erste Moselsteig-Etappe, habe ich ja schon mal erzählt, 50 Kilometer, beachtlich, also unglaubliche Leistung.
Respekt.
Zum Warmmachen und gerade Kai Sackmann ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, muss man einfach so sagen. Ne? Und er hat dann aber festgestellt, nach den Trails, wenn er so darüber nachgedacht hat, war natürlich alles super, tolle Touren, aber dieses Kilometer abreißen und dieses feste Traillaufen, das hat ihm dann auch irgendwo dann teilweise nicht so gut gefallen. Und er hat sich dann an seine früheren Touren zurückerinnert, wo er einfach losgelaufen ist, vielleicht auch ohne festes Ziel, und sich mehr Zeit zu lassen. Und er hat gemerkt, wenn er nicht einem festen Trail folgt, dann läuft er auch automatisch pro Tag weniger und guckt sich auch mehr Sachen an und macht mehr Pausen. Und dann, weil er einfach weiß, okay, ich habe jetzt hier 8 Tage Urlaub und ich muss 300 Kilometer schaffen, wie in meinem Fall, dann muss ich heute so und so weit kommen und am besten noch mal 10 Kilometer weiter. Und dann ist er aber auch mit Ultralight-Gepäck immer losgezogen, aber hat dann einfach sich gar keinen Weg ausgesucht, sondern nur gesagt, ich möchte hier in der Region einfach loslaufen, frei Schnauze. Ja. Und das ist natürlich eine gute Lösung für das Problem. Dann hat man eben diese großen Vorteile, die das Ultralight-Tracking bietet, die ich jetzt nicht wieder hier alle aufzählen möchte, aber kann dann trotzdem auch bewusst genießen, weil man kein festes Ziel hat und sich dadurch halt zwingt, nicht diese Effizienz dann an den Tag dazu bringen.
Ja, ich glaube, dass wir jetzt mit diesen 30 bis 35 Kilometern haben wir schon einen Sweet Spot, wo das eigentlich ganz gut passt, dass man schnell durchkommt. Man kann viel in einem Jahr machen, aber man hat auch genug Zeit, sich die Sachen anzugucken. Plus, wir machen ja auch meistens einen Zero Day, wo wir nochmal die Gegend erkunden können und haben meistens sogar am ersten Tag und am letzten Tag auch nochmal ein bisschen vor Ort. Also ich glaube, wir haben da mittlerweile einen schönen Sweet Spot. Aber es kann natürlich dann, wenn man das übertreibt, ein bisschen zu schnell sein. Mhm. Aber ich glaube, man kann da einfach für sich dann einen schönen Sweet Spot finden. Ne?
Ja, und dieser Sweet Spot, der hat sich jetzt für mich auch noch extrem rauskristallisiert auf der SHS-Tour. Meine Faustregel ist wirklich, 33 Kilometer und 1000 Höhenmeter ist der Standard.
Ja.
Wenn ich eine Tour habe, jetzt eine Tagesetappe, wo 2000 Höhenmeter sind, dann würde ich pro 100 Höhenmeter 1 Kilometer abziehen. Mhm. Und so war es auch auf der Hot Route. Da hatten wir Etappen mit 2000 Höhenmeter und dann läuft man nur 23 Kilometer.
Ja.
Und wenn man so wie jetzt im Schleswig-Holstein steigt, 0 Höhenmeter hat, dann schafft man auch, und das habe ich gemerkt, angenehm die 43 Kilometer. Mhm. Und das, ja. Ich habe mich am Ende des Tages wirklich ähnlich fit gefühlt oder nicht mehr so fit gefühlt ja. wie bei diesen 33 Kilometer Touren. Ja. Also das passt für mich echt perfekt. Manche rechnen damit 150 Höhenmeter und reduzieren dann Kilometer oder 200 Höhenmeter, aber bei mir ist es echt 100 und ich finde das auch für, ja, ich sag mal Einsteiger, die so Touren planen, die aber schon eine Wanderfitness haben, eine gute Faustformel, an die man sich orientieren muss. Und ich muss auch sagen, die 33 Kilometer, die kamen mir auch nicht einfach aus dem Kopf, sondern die habe ich auch von Christine Thürmer, denn die hat das empfohlen. Ne? Und wenn es einer weiß, dann sie,
ja.
wie man angenehm wandert, weil sie macht das ja jeden Tag im Jahr. Ja. Und da hat man eben eine gute Mischung. Man hat noch Zeit am Tag, man kommt nicht so spät an, man kann auch, muss nicht so früh loslaufen und kann auch gut Pause machen, kann sich was angucken.
Mhm.
Und das ist echt eine angenehme Form dann des Reisens.
Ja, bin ich genau d'accord. Soll ich noch einen zweiten Punkt nennen oder willst ja, du jetzt den mal. Zweiten Punkt nennen?
Wir haben
ja,
wahrscheinlich noch den auch Punkt, viel verdoppelt.
Ja, die Kosten. Ne? Also da haben wir auch schon viel drüber gesprochen. Wenn man jetzt in das Thema einsteigt und dann deine Decathlon-Packliste folgt, ich glaube, dann ist man erstmal mit einem guten Budget mit dabei. Das finde ich auch okay. Ich meine, viele Hobbys kosten Geld. Wenn du jetzt Skitouren gehst, Skifahren gehst, alles richtig teuer. Ne? Reitsport brauche ich gar nicht anfangen, Golfen, alles teuer.
Ja.
Ne? Aber wenn du jetzt wirklich mal das Nonplusultra haben willst, wenn du jetzt dein DCF-Zelt haben willst, dein DCF-Rucksack, ja, die besten Schuhe und das beste Equipment, du kaufst es dann halt einmal und meistens halten dann die Sachen auch für eine gewisse Zeit. Aber natürlich muss man dann einmal richtig gut in die Tasche greifen, um eben dann unter diese 4 Kilo, 3 Kilo oder 3,5 Kilo zu kommen. Ne? Das auf jeden Fall.
Das habe ich mir auch notiert. Da muss man sich echt nichts vormachen. Das ist wahrscheinlich der größte Negativ- oder Kritikpunkt. Das ist ein teures Hobby, auch wenn man das erst nicht glauben mag. Viel teurer, also vielleicht nur das Zehnfache vom normalen Wandern. Da braucht man eben dann nicht die besten Materialien, die leichtesten Sachen. Wenn ich auf meine Packliste gucke, dann sehe ich, dass mein Rucksack, also diese Sachen, die ich mit habe, ungefähr 5.000 Euro gekostet haben.
Ja.
Und das ist natürlich für eine Tour wäre das ja viel zu teuer für so einen Einzelurlaub. Und das lohnt sich dann wirklich natürlich nur, wenn man das wirklich intensiv betreibt. Und man kann sich ein Zelt für 30 Euro kaufen. Man hat auch Spaß bei einer Trekking-Tour, wenn man dann eben weniger läuft. Man hat aber auch Spaß an einem 1.000-Euro-Zelt, wenn man dann im Prinzip das anders nutzt. Also es steht eigentlich von der Preis-Leistung in keiner Relation zu den normalen Sachen. Da muss man so sagen, es gibt natürlich aus dem klassischen Bereich teure Sachen, gerade wenn man über Outdoor-Kleidung spricht, ne, wie so die klassischen Marken wie Marmots oder ich weiß nicht. Ne? Also da gibt es ja auch ganz teure Outdoor-Produkte, wenn man in so ein normales Geschäft geht. Aber mittlerweile geht es ja auch besser. Und ich habe ja auch in meinen Videos versucht zu zeigen, dass das nicht teuer sein muss. Na, das war ja vor 3 Jahren so, dass man für 600 Euro da noch ein gutes Kit unter 4,5 Kilo zusammengekriegt hat. Ist natürlich mittlerweile auch teurer geworden. Aber es gibt immer mehr Hersteller, die sich das Thema, die sich dem Thema annehmen, so wie Decathlon. Deswegen ist Decathlon eigentlich auch die erste Anlaufstelle, würde ich sagen. Und da komme ich jetzt aber auch auf einen Kritikpunkt von mir noch zu sprechen. Dazu, der gehört nämlich auch dazu, weil wenn man dann sagt, gut, ich hole mir so eine Einsteigerliste und dann macht mir das Hobby Spaß, dann würde man sich im normalen Tracking nur neue Sachen holen, die entweder funktionell wirklich deutlich besser sind oder die eine Neuanschaffung sind, weil das alte kaputt war.
Ja.
Beim Ultralight-Tracking tendiert man aber dazu, neue Sachen zu holen, die dann nur leichter sind, aber dieselbe Funktion haben.
Ja, das stimmt.
Da es ist ja bei mir ganz genauso. Ne? Also ich bin, glaube ich, beim 6. Poncho mittlerweile und beim 5. Rucksack. Und das ist natürlich dann auch nicht nachhaltig.
Ja.
Aber deswegen ist es für mich dann auch wichtig, dass ich die alten Sachen verkaufe. Mhm. Und ich habe es jetzt so, ich handhabe so, dass ich die meisten Produkte doppelt habe, maximal doppelt. Und dass ich immer die Möglichkeit habe, ein Kumpel, so habe ich es auch im Sauerland gemacht, komplett auszustatten. Ich habe ein komplett fertiges Kit, was auch guten Sachen besteht. Da kommt man dann auf 6 Kilo vielleicht im Rucksack. Mhm. Aber man kann dann eine andere Person spontan mitnehmen und hat dann auch einen guten Aufhänger oder gute Möglichkeiten, jemand Neues ins Hobby zu bringen. Aber das ist halt auch Konsum. Ne? Du holst dir neue Sachen, weil da vielleicht irgendwas paar Gramm leichter ist. Und das ist auf jeden Fall auch ein Kritikpunkt, was so bei den normalen Outdoor-Produkten eigentlich kein Thema ist.
Ja, das Gute ist, ich kaufe ja auch ein bisschen was von dir. Ich habe jetzt auch wieder dein Kissen, was du ja nicht nimmst, ne? Dein DCF-Kissen, ja, was du nicht mehr brauchst, solche Sachen. Also wir geben ja auch ein bisschen was an uns selber dann weiter, ne? Also, aber ja, im Prinzip ist es nicht unbedingt das Nachhaltigste, dann einfach einen anderen Gegenstand zu kaufen, der 2-3 Gramm manchmal sogar nur weniger wiegt, ne? Ja.
Ich habe übrigens jetzt doch noch mein Kissen wieder auf die Tour mitgenommen.
Aha.
Ja. Ich habe mich dann doch nicht getraut, weil ich dachte jetzt so Hardcore-Tour und dann 10 Tage da alleine und dann hast du es ja noch nie wirklich real mit dem Rucksack getestet. Und ich muss sagen, ich war froh, denn ich habe erstmal noch einen Trick gefunden. Ich hatte ja jetzt die lange Variante der Therma-Rest-Matratze mit und dadurch musste ich mein Sitzpad nicht in den Fußraum legen. Das mache ich ja bei der normalen X-Lite so, weil die nur 1,80 lang ist und ich größer bin und da habe ich eine bessere Isolation an den Füßen. Und man kennt ja selber das Problem, wenn man auf so eine Isomatte sein Kissen legt und ohne Seil und Schnur befestigt, dann rutscht das, ne? Mhm. Und ich habe jetzt mein Sitzpad auf die Matte gelegt und darauf das Kissen. Und dann rutscht da gar nichts mehr. Dann ist das Kissen höher, noch angenehmer.
Ja.
Und das war super bequem. Deswegen würde ich das Wintertouren auf jeden Fall immer mitnehmen. Und ich muss auch sagen, wenn man sich dafür entschließt, auf seinem Rucksack zu schlafen, dann hat man natürlich auch ein bisschen mehr Arbeit im Zelt, was das ganze Packsystem angeht. Hm. Und gerade bei mir, ich benutze ja die Außentaschen, die Hüfttaschen, die Schultergurttaschen auch als Packsäcke, die ich nicht rausnehmen kann. Und wenn ich da dann dran möchte, dann muss ich quasi die ganze Zeit an mein Kissen dran. Und das ist doch schon deutlich Komfort, das dann neben seiner Matratze zu haben. Aber für alle Leute, die das nicht so haben und die wirklich mit Packsäcken arbeiten, ist das auf jeden Fall auch eine gute Option. Deswegen, ich bin noch da gemischter Meinung, ob es die 40 Gramm wirklich da wert sind, das Kissen mitzunehmen oder nicht.
Ich habe mich schon gefreut, das abzukaufen, weil meins ist ja kaputt gegangen, mein Titus Summit Kissen auf meiner Reise. Und dann dachte ich, kann ich mal upgraden, ne?
Ja, wenn wir zusammen sind, dann kannst du ja das Kissen nehmen und ich teste es dann noch ein bisschen weiter
mit dem Rucksack. Du kannst das Kissen behalten, weil nicht, dass du dann wieder alle 2 Sekunden da rumkramst und dann unter deinem Kissen da musst, weil du suchst ja immer was in deinem Zelt. Und wenn du dann noch mehr am Rumkramen bist, dann habe ich ja gar kein Auge mehr zugekriegt.
Das kann schon sein, genau. Dann schläfst du wahrscheinlich am Ende ohne Kissen und ich ja ganz gemütlich da mit meinem. Da hast du noch einen Negativpunkt.
Ja, also ist vielleicht auch ein bisschen umstritten. Aber wenn man jetzt in das Hobby einsteigen will und dann vielleicht etwas härtere Touren macht, man kann jetzt nicht ohne eine Grundfitness einfach so mit dem Hobby anfangen, würde ich sagen. Also man muss schon eine gewisse Fitness mitbringen, um daran Spaß zu haben. Du hast ja die Tour im Sauerland gemacht mit deinem Kumpel, der hat schon eine gute Grundfitness. Aber ich glaube schon, dass er natürlich ein bisschen mehr gelitten hat als du bei den Etappen. Also ich habe mich ja auch auf viele Touren noch selber vorbereitet und auch zu wenig vorbereitet. Man wird dann auf dem Trail auch fit, aber die ersten 2 Tage sind dann schon hart. Also ohne eine gewisse Grundfitness ist es schwierig, ist meine persönliche
Meinung. Okay, also hast du auf jeden Fall recht, aber ich muss sagen, es ist natürlich bei dem Hobby so, dass man es dann sehr gut auch anpassen kann, eben anhand der Distanz, die man läuft. Wenn ich mir andere Hobbys angucke, wie zum Beispiel Trailrunning, da ist die Hemmschwelle natürlich noch viel größer und die Einstiegshürde, weil du eine deutlich höhere Fitness brauchst. Deswegen generell Wandern und Tracking, würde ich sagen, das kann man sehr gut auch sich nach und nach erarbeiten.
Ja.
Und das ist natürlich auch beim normalen Tracking gegeben. Und vielleicht sogar beim Ultralight-Tracking besser, weil du dann eine kleinere körperliche Belastung hast. Aber wenn es natürlich dann mit diesen langen Etappen verbindest, da hast du auf jeden Fall recht. Das ist dann schon auf jeden Fall schwierig. Ich habe mir das in Bezug auf Erfahrung aber aufgeschrieben.
Ja.
Weil man braucht definitiv Erfahrung, um dann zu sagen, ich schmeiße jetzt die Hälfte oder ich lasse die Hälfte meiner Gegenstände zu Hause und reduziere alles auf das Minimale, was ich gerade eben so brauche. Und da muss man eben, finde ich, eine Menge Erfahrung haben, um dann in jeder Lage zu wissen, wie man mit den Gegenständen richtig umgeht, weil man einfach auch eine kleinere Pufferzone hat.
Ja.
Und deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, auch dann erstmal mit dem normalen Wandern und Tracking natürlich anzufangen, bevor man dann bewusst Gegenstände zu Hause lässt, bevor man bewusst dünnere, weniger haltbare Gegenstände nimmt. Und man muss auch genau wissen, gerade wenn wir den hohen Preis gesprochen haben, was man genau will und was man braucht. Ja. Ich habe selber viele Käufe gehabt, ich habe zu früh zu spezialisierte Ultraleicht-Tracking-Zelte teilweise gekauft, war dann damit überfordert. Und deswegen erstmal mit günstigeren, vielleicht schweren Dingen testen und dann wirklich, wenn man sich ganz sicher ist, nach 1-2 Jahren, dann vielleicht das upgraden.
Ja. Ja, hast du vollkommen recht. Also da darf halt weniger krasse Sachen schiefgehen, wenn man dann keine Erfahrung hat, ne? Und ja, da spielt auch noch der Punkt mit dem Komfort mit rein. Das ist vielleicht nicht für Leute, die gerne sehr viel Komfort haben. Du hast schon gesagt, du schläfst da manchmal ohne Kissen. Ne? Wir haben kein Handtuch dabei, wir haben kein Shampoo dabei. Diese ganzen Sachen, die man sonst vielleicht mitnehmen würde. Ne? Du hast, glaube ich, ich habe ja so ein Hand Sanitizer, habe ich manchmal dabei. Du, glaube ich, auch nicht. Also diese ganzen Sachen hat man nicht dabei. Also Komfort, da muss man auf jeden Fall einfach Abstriche machen. Ne?
Ja, einerseits muss man bei jedem Gegenstand gucken, ist man bereit, da Abstriche zu machen, um Gewicht zu sparen. Generell muss man ja sagen, dass eins der großen Ziele beim Ultralight-Tracking ist, dass man ja mehr Komfort hat, weil man eben weniger Gewicht auf dem Rücken hat.
Klar.
Aber das hat Grenzen. Ich sag mal, bis 5 Kilo muss man noch nicht große Komfort-Einbußen eingehen.
Ja.
Ab 4 Kilo, ab 3 Kilo, da ist es wirklich eine ganz extrem, sag ich mal, was den Komfort angeht. Und zum Beispiel Schlafsack gegen Kilt. Da hast du teilweise Komfort gewinnen, teilweise auch Komfort einbußen, je nachdem, was für ein Schlaftyp du bist. Ja. Beim Rucksack ist es Hüftgurt zum Beispiel. Oder hast du einen Frame oder hast du keinen Frame? Habe ich einen festen Frame, muss ich mir keine Gedanken machen, wie ich packe. Habe ich einen Frame des Rucksack, muss ich mir Gedanken machen, muss mehr Arbeit unterwegs haben, um das richtig zu packen. Mache ich mir Gedanken um eine leichte Isomatte, dann habe ich vielleicht eine dünnere, wo ich Hüftschmerzen bekomme, die nicht so breit ist, nicht so lang ist. Töpfe. Möchte ich nur Wasser aufkochen, habe dann nur eine begrenzte Auswahl an Gerichten oder nehme ich meinen 1,5 Liter Topf mit und kann dann auch schnell mal an der Tankstelle oder bei Rewe noch Nudeln kaufen und mir die kochen oder beim Zelt. Spare ich das Gewicht, nehme einwandiges Zelt, muss dann aber mich mit dem Thema Kondensation stärker auseinandersetzen oder nehme ich ein doppelwandiges mit. Und da muss man sich bei jedem Gegenstand fragen, ist man da bereit, diese Komforteinbußen zu treffen? Und meistens aus meiner Erfahrung ist es ein guter Tausch, um dann eben dieses Gewicht zu sparen. Aber irgendwann wird es dann halt extrem, so wie mit dem Kissen. Also ich denke mal, für die meisten Leute würde sich das extrem dumm anhören, 40 Gramm zu sparen und dann kein Kopfkissen zu haben unterwegs. Ja. Ne? Also das ist vielleicht auch irgendwie dumm, aber da geht es dann auch um die Effizienz und um die Herausforderung. Ich will nicht wieder mit den Vorteilen anfangen, es geht um Nachteile, aber ich mache das gerne. Ich stelle mich gerne vor Herausforderungen, was nicht nur die körperliche Fitness angeht, aber auch ne, die Challenge mit wie wenig komme ich aus. Vielleicht auch so ein bisschen wie bei Seven vs. Wild oder so. Ne?
Ja,
aber ich möchte natürlich geil, trotzdem eine schöne Zeit haben und trotzdem Komfort haben. Und deswegen evaluiere ich das mit dem Kissen vielleicht auch gerade so stark, weil ich wichtig ist, gut zu schlafen. Und das möchte ich auch nach wie vor haben. Aber das kann man sich bei jedem Gegenstand fragen. Bei manchen Gegenständen ist einfach deutlicher und bei manchen nicht. Also niemand profitiert davon, einen Rucksack mitzunehmen, der leer schon 3,5 Kilo wiegt.
Nee,
oder eine isolierende Isomatte zu haben, die 2 Kilo wiegt, obwohl du eine von Thermarest haben könntest. Und ne, das wird dann irgendwann extrem, wie zum Beispiel mit Uberlight, der Thermarest Uberlight gegen der X-Light. Da sind die 100 Gramm, finde ich, auf jeden Fall ist nicht wert, darauf zu verzichten. Also ich würde niemals die Uberlight unterwegs verwenden, einfach weil die so dünn ist und unbequem und knistert und sowas und kaputt gehen kann. Und ja, das ist mein Punkt. Also Komforteinbuße kann ein Nachteil sein, obwohl das Ziel eigentlich natürlich ein Vorteil ist.
Ja, ich denke mal, fürs Unterwegssein, fürs Wandern, für den Tag ist es ein Komfortgewinn. Und dann hinterher, wenn du vielleicht dann auf deinem Rucksack, auf deinem Track and Eat schläfst, dann ist es dann vielleicht wieder eine Komforteinbuße. Ja. Ne? Aber was natürlich Spaß macht, ist eben diese Effizienz da rauszukitzeln, dein Gear zu optimieren. Das macht ja super viel Spaß, damit selber was zu machen und dann einfach in deinem Rucksack zu wissen, du hast deine 30, 40 Gegenstände, du weißt genau, wo die sind, du weißt genau, was die machen und du kommst mit den Gegenständen jetzt die ganzen 10 Tage oder was weiß ich, Monate aus.
Viel weniger packen, viel weniger Kramen auch beim Ein- und Auspacken und sowas, ne?
Genau.
Und ja, ich habe noch aufgeschrieben.
Ich wollte nur sagen, vielleicht, du hast ja gerade diese ganzen Beispiele genannt und nicht, dass du dann mit deiner kleinen Zahnbürste beißt eben auf die Finger, weil die Zahnbürste zu klein ist, ne? Da wird es dann halt extrem, ne?
Ja, da gewöhnt man sich aber dran. Ne? Das mit der Zahnbürste, das habe ich nie als Abstrich gesehen. Also ich komme immer mit den kleinen Zahnbürsten gut zurecht. Dann hat man dann Zahnputztabletten statt Zahnpasta. Ist nicht ganz so gut, aber jetzt mittlerweile, die ich da benutze, von Duschbrocken, die sind echt super. Also die haben richtig Schaum dann im Mund. Ich nehme manchmal sogar 2 davon. Macht ja auch kein Mehrgewicht. Ja, ich gönne mir dann richtig den halben Gramm mehr. Und ja, keine Ahnung, ob das Gewöhnung ist, aber ich habe mich jetzt nicht so gefühlt auf meinem letzten Trail, wo es ja wirklich hardcore war, dass ich da auf was verzichten müsste. Aber als Nachteil möchte ich ganz klar noch sagen, man hat eine schlechtere Camping-Erfahrung.
Ja.
Das ist einfach so. Also, wenn man wirklich hauptsächlich in die Natur geht, um richtig sein Lager zu bauen, um Camping zu machen, dann ist Ultraleicht nicht das Beste, weil Ultraleicht macht man, um einfacher laufen zu können, um sich da weniger zu quälen und mehr auch sehen zu können. Aber wenn du dann ankommst, dann hast du halt nicht so ein tolles Lager, als wenn du dir so ein Coleman 4-Personen-Zelt dann mitnimmst, ja, mit 4 Kilo. Dann kannst du dir ein Vorzelt erlauben mit Regenschutz, dann hast du vielleicht einen Stuhl dabei, dann hast du Sachen bei, um Feuer zu machen, dann hat man eine Pfanne dabei, um draußen zu kochen. Das sind natürlich alles Themen, die man dann vermissen wird. Das ist auf jeden Fall ein Nachteil gegenüber Leuten, die 30 Kilo im Rucksack haben und nur 5 bis 10 Kilometer pro Tag machen. Aber ja, die haben dann riesigen Spaß, am Ende des Tages, wenn der Rücken wehtut, ja, anzukommen und sich da ihr Lager dann aufzubauen. Das verstehe ich ja auch. Wir campen ja auch beide gerne. Wir machen das allerdings ja bewusst dann getrennt einfach.
Genau, ja. Wenn wir dann richtig campen, dann schlafen wir in den großen Wohnmobilen, ne? Und sonst sind wir dann auch spärlich auf dem Trail. Wir hatten ja sogar diesen Porch-Mode bei unserem Zelt, dann haben wir ja nur einmal genutzt, diesen Porch-Mode, um das so richtig, ja, aufzubauen, das Lager, weil du kommst dann an, willst einfach schnell das Zelt aufbauen, schnell die Matratzen aufbauen und dann kochen und dann entspannen, ne? Und da geht es gar nicht so wichtig darum, dein Lager so schön zu machen. Also das ist auf jeden Fall da ein sehr guter Punkt. Ich glaube, der einzige Gegenstand, den ich da mal wirklich vermisst habe, war auf verschiedenen Touren, war so ein kleines Mikrofaserhandtuch. Weil als ich mich da an der Mosel geduscht habe und dann war es so kalt, ich konnte mich nicht abtrocknen können, nass kalt nach draußen oder auch wenn es heiß ist, sich da nicht so ein bisschen abzutrocknen. Also ja, das, ja, der Buff, der macht es natürlich, aber natürlich nicht so gut wie so ein kleines Mikrofaserhandtuch. Und das ist noch so ein Gegenstand, das ist, glaube ich, der einzige, wo ich sagen würde, der hätte mir jetzt richtig gefehlt für so einen Komfort. Aber es geht natürlich auch ohne, ne? Ganz klar.
Man muss sagen, beim Moseltrack hatten wir den großen Nachteil, dass diese Duschkabine draußen quasi war. Ja. Also es war in unserem Nebenraum, die Tür ging nicht richtig zu. Nee. Und es war in der Duschkabine wirklich auch 0 Grad.
Ja.
Und man hat dann die Dusche ausgemacht und dann stand man da komplett nass bei frostigen Temperaturen, hatte nur so ein kleines Buff, um sich abzutrocknen und musste dann direkt schlafen gehen. Also das war wirklich sehr unkomfortabel.
Genau, ja. Ja, aber ansonsten habe ich jetzt auch tatsächlich keine Negativpunkte mehr.
Nur okay. Schon meine. Ich habe nur noch einen.
Ja.
Die Touren, die man macht, wenn man ein ultraleicht Gepäck dabei hat, sind einseitiger durch diese Spezialisierung, die man da wirklich hat. Und was ich damit meine ist, wenn du wirklich dann einen normalen Backpacker-Rucksack dabei hast mit 25 Kilo und du hast ein zweites T-Shirt dabei, ne, du hast verschiedene Gegenstände, die man sich so vorstellen kann, wenn man jetzt sagt, ich gehe jetzt campen oder wandern,
ja,
dann hat man auch die Möglichkeit, spontan von seiner Tour abzuweichen und andere Aktivitäten wahrzunehmen. Teilweise als richtiger Hiker-Trash-Ultraleiter kann man noch nicht mal ins mehr normale Restaurants dann reingehen.
Ja, das ist schon oft genug für mich geschämt, als ich da mit meinen Stinkeschuhen
dran saß. Genau, wenn du deine Schuhe dann ausgezogen hast. Auch im West Highland Way zum Beispiel erinnere ich mich gerne dran vorm Devil's Staircase, wo wir vor dem Kaminfeuer in dieser Luxus-Lodge saßen und du deine Schuhe ausgezogen hast. Da wollte ich schnell weg da aus dem Laden. Das stimmt. Aber weißt du, was ich meine? Und vielleicht kommt man dann irgendwo an und da ist dann eine Kajak-Tour gerade. Oder man möchte das suppen und dann hast du noch ein paar Schlappen in deinem Rucksack oder ein richtiges Handtuch, dann kannst du richtig baden gehen. Also, ne, dass du für mehr Eventualitäten dann wirklich gerüstet bist. Und wenn man sagt, man macht so eine Tour und man möchte sich jetzt nicht darauf nur konzentrieren zu tracken, sondern vielleicht auch dann unterwegs normale Reisetätigkeiten zu machen, die man sonst bei einem Urlaub auch macht, dann hätte man da im Gepäck natürlich deutlich mehr Variation. Und auch das Thema Sicherheit. Wir haben schon über die Erfahrung gesprochen. Und das muss ich allerdings sagen, das ist so ein Klischee, dass diese Ultraleichtausrüstung gefährlich ist. Ne? Weil du hast dann DCF, das ist ein leichter Stoff, der ist aber auch unglaublich stabil, wenn man damit richtig umgeht. Aber wo man natürlich auch reduziert, ist beim Erste-Hilfe-Kit. Das sollte natürlich immer eine Obergrenze haben. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, was brauche ich mindestens, was jeder dabei haben sollte. Aber wenn du dir keine Gedanken ums Gewicht machst, dann nimmst du dann natürlich auch dementsprechend vielleicht noch mehr mit für noch mehr Eventualitäten.
Ja.
Obwohl es meistens dann nur aus Angst ist und man das gar nicht braucht. Aber ich sage ja, man sollte so viel packen, dass man zumindest gut und gesund bei einem Unfall Hilfe bekommt und zur nächsten Stadt kommt. Ne? Ja. Aber natürlich reduziert sich dann die Sicherheit. Ne? Vielleicht hat man dann normal immer so einen Notfall-Biwak noch dabei.
Ja.
Ne? Oder andere Dinge. Und da geht man natürlich automatisch beim Ultralight-Tracking auch sparsamer mit um.
Ja, guter Punkt.
Ja, aber das war's auch von mir zu den Negativpunkten. Im Prinzip soll das ja eine positive Erfahrung sein, wie schon gesagt, aber es kommt gegebenenfalls mit Absprechen und die hören sich teilweise harsch an, vielleicht am Anfang, aber sind dann vielleicht gar nicht so schlimm, wie man denkt. Aber es gibt sicherlich viele Leute, für die ist das auch einfach nichts. Ne?
Ja, klar.
Ist ja auch völlig verständlich, verstehe ich auch. Und da muss man sich einfach immer selber fragen, wo da seine eigene Grenze ist und wo man dann vielleicht auch gar keinen Spaß mehr daran hat, sich in der Natur frei zu bewegen. Und für viele endet das damit, dass die dann vielleicht keinen Schlafsack mehr benutzen.
Ja.
Ne? Keine Ahnung, aber da muss man sich selbst die Frage einfach stellen.
Ja, wir haben uns ja auch langsam an die Sachen rangetastet und über Jahre das alles jetzt so perfektioniert. Und ich habe auch lange gebraucht, bis ich dann vom Schlafsack zum Kilt gewechselt bin, weil ich den Schlafsack so geil fand von Araby. Aber jetzt finde ich den Kilt auch geil. Also es ist manchmal, braucht man so einen kleinen Ruck und dann hat man auch wieder Spaß an der Sache.
Ja, ich habe das mit dem Kilt wieder gemerkt, als ich dann diese super kalten Nächte hatte und dann am letzten Tag 17 Grad nachts. Und da war ich so froh, dass ich dann den Kilt so am Fußraum zu hatte und dann so offen wie eine Decke da wirklich gemütlich tragen konnte. Es geht natürlich auch mit dem Schlafsack alles, man macht den Reißverschluss da komplett auf, aber in jedem Fall spart man sich da die Rückenpartie und hat dadurch eben im Prinzip dann eine Gewichtseinsparung.
Genau.
Ja, und vielleicht schon mal als kleinen Ausblick für die nächste Folge. Da war nämlich auch wieder ein konkretes Thema, kam auch als Themenvorschlag von einem Hörer, nämlich von Marlon. Und wir wollen gerne mal mit euch darüber reden, was so die Tracking-Community allgemein bietet. Das heißt, wie man da gut an Ressourcen kommt und wo man vielleicht auch andere Mitwanderer findet, welche Foren es gibt, wie man andere Menschen und Gruppen zum Wandern findet, welche Events es vielleicht gibt, wie die Szene aussieht. Was ist mit Wandervereinen? Sind die vielleicht noch spannend heutzutage? Ja. Welche Anlaufstellen gibt es da? Wie sieht es mit Gebrauchtmarkt aus für Ausrüstung? Wo kommt man da vielleicht auch an gebrauchte Ausrüstung ganz gut? Und da haben wir natürlich einige Tipps, die wir euch geben können. Wir haben schon mal in der Art so darüber gesprochen, wie man Leute ins Hobby bringt, wie man vielleicht andere Leute findet. Aber da sind jetzt viele Fragen bei, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Und da können wir gerne nächste Woche drüber sprechen, Sebastian.
Ja, top.
Ja, ansonsten, wir sind immer dankbar auch für Themenvorschläge. Manchmal kommen wirklich Ideen und die denken wir selber gar nicht. Und habt ihr sonst noch Nachteile zum Ultralight-Tracking, könnt ihr die auch mal gerne schicken. Wir bedanken uns da immer für alle Einsendungen. Und ja, das wäre es auch von mir. Sebastian, ich wünsche dir eine schöne Woche schon mal. Ich hoffe, nächste Woche sind wir wieder pünktlich.
Ja.
Und ich freue mich schon auf die nächste Folge auf jeden Fall.
Ja, ich auch. Alles klar. Schönen Abend noch, ne?
Ja, dir auch.
Ciao.
Ciao.